Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Steuerrecht. Mein Name ist Christian Bohlmann.
Und mein Name ist Vesa Niestegge und wir freuen uns, Sie heute zu einer neuen Folge des Podcasts Steuerrecht begrüßen zu dürfen.
Schön, dass Sie wieder dabei sind. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Herbst ist da und vielleicht hören Sie es, ich bin stimmlich leicht angeschlagen, aber ich werde mich durch diese Podcast-Folge kämpfen und Vera, im Zweifel wird der ein oder andere Huster dann im Nachgang zu unserer Aufnahme heute rausgeschnitten. Wir wollen uns heute mal mit einem aktuellen Urteil aus unserem Haus befassen, nämlich einem Urteil unseres ersten Senats vom 2. September 2025, in dem es um eine Frage geht, die in der Praxis immer wieder für Diskussionen sorgt. Und zwar die Frage, ob ein Alleingesellschafter einer GmbH Spenden an diese dann eigennützige, gemeinnützige GmbH steuerlich absetzen kann. Und diese Konstellation, die ist natürlich deshalb spannend, weil die steuerliche Behandlung sich in einem Spannungsfeld bewegt. Auf der einen Seite steht die Förderung gemeinnütziger Zwecke und auf der anderen Seite die Sorge vor Steuervermeidungsgestaltung. Und innerhalb dieses Spannungsfeldes musste der erste Senat eben entscheiden, ob monatliche Zahlungen eines Gesellschafters als Spende absetzbar sind, die von der Gesellschaft letztlich zur Bezahlung der Miete an eben diesen Gesellschafter selbst verwendet werden.
Ja, du sagst es schon, das ist auf jeden Fall eine spannende Konstellation. Geld gewissermaßen im Kreis laufen lassen und dann dennoch steuerliche Begünstigungsregelungen in Anspruch nehmen. Da wird das Finanzamt sicher hellhörig, denn das klingt ja erst einmal sehr nach steuerlicher Gestaltung.
Genau, das, Achtung Spoiler, war im Streitfall auch die Auffassung des beklagten Finanzamts. Bevor wir aber tiefer in den Fall selbst ansteigen, sollten wir vielleicht einmal kurz die rechtlichen Grundlagen zur steuerlichen Berücksichtigungsfähigkeit von Spenden klären. Regelungen dazu, das wissen Sie als am Steuerrecht Interessierte, finden sich in § 10b des Einkommensteuergesetzes und da ist geregelt, dass Zuwendungen zur Förderung steuerbegünstiger Zwecke als Sonderausgaben abgezogen werden können und zwar in Höhe von bis zu 20% des Gesamtbetrags der Einkünfte. Was dann steuerbegünstigte Zwecke sind, das ergibt sich wiederum aus den Paragraphen 52 bis 54 der Abgabenordnung. Das sind zum Beispiel gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke wie Kunst und Kultur, Wissenschaft, Umweltschutz oder soziale Zwecke. Das haben wir ja zum Beispiel in unserem Podcast aus September 2025 auch schon näher thematisiert. Sie erinnern sich vielleicht.
Genau, aber nicht jede Zahlung an eine gemeinnützige Organisation ist automatisch eine Spende im steuerlichen Sinne. Der Bundesfinanzhof hat vielmehr bestimmte Voraussetzungen entwickelt, die dann noch erfüllt sein müssen.
Ja, und das sind im Wesentlichen drei Voraussetzungen. Erstens, die Zuwendung muss freiwillig erfolgen. Das bedeutet, dass man rechtlich nicht zur Zahlung verpflichtet sein darf. Dabei reicht es allerdings auch aus, wenn man sich freiwillig zu einer Zahlung verpflichtet hat. Das heißt also den Rechtsgrund für die Verpflichtung freiwillig gesetzt hat. Wenn man also selbst entschieden hat, ob und in welcher Höhe man eine Verpflichtung eingeht. Auch eine vertragliche Bindung kann also freiwillig sein, solange ich die Verpflichtung selbst frei eingegangen bin.
Die zweite Voraussetzung ist dann die Unentgeltlichkeit. Das ist oft der Knackpunkt bei der Frage, ob eine Spende vorliegt oder nicht. Die Zuwendung muss ohne Gegenleistung erfolgen. Ich darf als Zuwender also keine wirtschaftlich relevante Gegenleistung erwarten oder erhalten. Und hier wird es kompliziert. Wenn zwischen Spender und Spendenempfänger noch andere Beziehungen bestehen, etwa Verträge, Geschäftsbeziehungen oder gesellschaftsrechtliche Verflechtungen, dann muss man sehr genau prüfen, ob die Spende wirklich ohne Gegenleistung erfolgt ist oder ob sie eigentlich Teil eines wirtschaftlichen Austauschs ist.
Exakt. Und drittens, die Zuwendung muss zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke erfolgen. Damit ist gemeint, die Motivation muss im Vordergrund stehen, tatsächlich den gemeinnützigen Zweck zu fördern. Der Bundesfinanzhof spricht davon, dass die Spende um der Sache willen hingegeben werden muss, also altruistisch, selbstlos, zur Förderung des Gemeinwohls. Wenn ich in Wirklichkeit eigene wirtschaftliche Interessen verfolge und die Gemeinnützigkeit nur vorgeschoben oder gewissermaßen Beiwerk ist, dann ist das keine echte Spende.
Das heißt, die Motive spielen eine entscheidende Rolle. Ich muss wirklich wollen, dass die gemeinnützige Organisation ihre Zwecke verfolgen kann und darf nicht in erster Linie meinen eigenen Vorteil bezwecken. Und genau an diesen Voraussetzungen entzündet sich im vorliegenden Fall der Streit. Das Finanzamt bezweifelte nämlich sowohl die Unentgeltlichkeit wegen des Geldkreislaufs zwischen Spende und Mietzahlung als auch die selbstlosen Motive, weil der Kläger ja letztlich Mieteinnahmen erzielen wollte.
Genau so ist es. Aber lass uns vielleicht mal von vorne anfangen und einen kurzen Blick auf den Sachverhalt werfen, der der Entscheidung des ersten Senats zugrunde lag. Da haben wir einen kunstbegeisterten Unternehmer, den Kläger, der im Jahr 2014 eine gemeinnützige GmbH zur Förderung von Kunst und Kultur gründet. Er ist alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer, hat also die volle Kontrolle über diese Gesellschaft. 2016 stellt er ein eigenes Gebäude fertig und vermietet die Räumlichkeiten im ersten und zweiten Obergeschoss an seine gemeinnützige GmbH, und zwar für den Betrieb eines Museums, in dem hauptsächlich seine eigene Kunstsammlung ausgestellt wird. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss werden anderweitig gewerblich vermietet. Zwischen dem GmbH und dem Kläger besteht eine Betriebsaufspaltung, und die monatliche Miete, die belief sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Aber, und hier liegt im Streitfall der Hund begraben, der Gesellschafter, also der Kläger im Streitfall, gab eine sogenannte Patronatserklärung ab. Er verpflichtete sich also, seine GmbH finanziell so auszustatten, dass sie ihre Mietzahlungen stets erfüllen kann. Er spendet monatlich also mindestens diesen Mietbetrag, tatsächlich noch deutlich mehr.
Also er verpflichtet sich freiwillig, seiner eigenen GmbH genug Geld zu geben, damit sie ihm dann wieder die Miete zahlen kann. Das klingt ja schon relativ konstruiert. Aber wie sah denn die wirtschaftliche Situation des Museums aus? Konnte sich das selber tragen?
Ja, gute Frage. Also aus den Eintrittsgeldern erwirtschaftete das Museum tatsächlich nur wenige tausend Euro pro Jahr. Also viel zu wenig, um die Miete zu zahlen. Das Museum war außerdem nur freitags und samstags für wenige Stunden geöffnet, und bei einem Eintrittspreis von 10 bis 20 Euro konnte das Museum bestenfalls 100 bis 200 Besucher pro Jahr verzeichnen. Das sind, wenn man das mal runterbricht, 1 bis 2 Personen pro Öffnungstag. In den Jahren 2016 bis 2019 zahlte der Kläger tatsächlich deutlich mehr als nur die Miete an die GmbH, insgesamt mehrere 10.000 Euro pro Jahr. Und die GmbH, die stellte im Hinblick auf diese Zahlung Spendenbescheinigung aus. Gleichzeitig überwies sie pünktlich jeden Monat die Miete zurück an den Gesellschafter. Insoweit kann man also wirklich von einer Art Geldkreislauf sprechen. Das Finanzamt, das hatte zunächst alle Spenden anerkannt, ruderte dann aber nach einer Betriebsprüfung zurück und vertrat die Auffassung, dass die Spenden nicht absetzbar seien, soweit sie auf die Mietzahlungen entfielen, da es an einer Unentgeltlichkeit fehle. Denn wirtschaftlich betrachtet liege eben ein Geldkreislauf vor, bei dem der Kläger letztlich an sich selbst zahle.
Ja, lass uns mal genauer anschauen, wie das Finanzamt argumentiert hat. Aus Sicht des Finanzamtes bestanden unterschiedliche Bedenken hinsichtlich der steuerlichen Berücksichtigung der Zahlungen des Klägers an seine GmbH. Erstens, es fehlte aus Sicht des Finanzamtes an einer wirtschaftlichen Belastung des Klägers, da der Kläger monatlich denselben Betrag spendete, wie er als Miete dann wieder zurückbekam. Er habe halt als Alleingesellschafter die Kontrolle über diese Rückzahlung. Eine echte, endgültige Belastung lag deshalb aus Sicht des Finanzamtes nicht vor. Runtergebrochen könnte man sagen, wenn ich mir selbst Geld gebe und es mir dann wieder zurückzahle, bin ich ja am Ende gar nicht ärmer. Zweitens, mangelnde Selbstlosigkeit. Aus Sicht des Finanzamts hat der Kläger gewusst, dass die GmbH die Miete niemals aus eigenen Mitteln zahlen können würde, da das Museum ja nur 100 bis 200 Besucher im Jahr hatte. Bei der veranschlagten Miete konnte das aus Sicht des Finanzamtes niemals aufgehen. Dennoch hat er eben eine entsprechend hohe Miete vereinbart. Das Hauptmotiv des Klägers sei daher die Erzielung von Mieteinnahmen im Rahmen der Betriebsaufspaltung gewesen und nicht die Förderung der Gemeinnützigkeit, so das Finanzamt. Drittens, im Streitfall bestand aus Sicht des Finanzamtes eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung der Zahlungen an die GmbH. Die Zahlungen dienten nämlich in erster Linie der finanziellen Stärkung der eigenen Gesellschaft. Da stand aus Sicht des Finanzamtes der Annahme einer altruistischen, also einer selbstlosen Zuwendungsabsicht entgegen. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung stellte das Finanzamt dann schließlich sogar noch die Gewinnerzielungsabsicht des Klägers in Frage. Bis Ende 2023 waren nämlich schon Verluste von mehreren hunderttausend Euro angelaufen. Die Vermietung an die gemeinnützige GmbH sei, so das Finanzamt, wirtschaftlich als unentgeltliche Überlassung zu behandeln. Im Endeffekt hätte das bedeutet, dass das Finanzamt nicht nur die Spenden nicht mehr anerkennen wollte, sondern auch noch die Verluste aus der Vermietung streichen wollte.
Ja, da hat das Finanzamt tatsächlich argumentativ aus allen Rohren geschossen, kann man sagen. Die Kläger, die sahen das naturgemäß völlig anders und argumentierten zur Freiwilligkeit, dass der Kläger eben eine Patronatserklärung abgegeben habe und diese freiwillig abgegeben habe. Es habe keine rechtliche Verpflichtung dazu bestanden, weder gegenüber der GmbH noch gegenüber der finanzierenden Bank. Niemand habe den Kläger dazu gezwungen, das zu tun. Er habe sich freiwillig verpflichtet und das sei maßgeblich. Zur Unentgeltlichkeit, dem, wie du ja schon angesprochen hast, wohl zentralen Punkt im Streitfall, hat die Klägerseite ausgeführt, dass die Zahlungen an die GmbH einerseits und die Mietzahlungen andererseits auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen beruhen würden, sodass von einer bloßen Rückzahlung der zugewendeten Beträge nicht ausgegangen werden könne. Spender einerseits, Mietvertrag andererseits müssten eben auch für Zwecke des Steuerrechts getrennt als zwei separate Rechtsbeziehungen gesehen werden, die formal nichts miteinander zu tun haben. Und dazu trat aus Sicht des Klägers der Umstand, dass die GmbH eben nicht verpflichtet gewesen war, die Spenden vorrangig tatsächlich für die Mietzahlungen zu verwenden. Sie hätte, hypothetisch gedacht, die Mittel auch für andere gemeinnützige Zwecke einsetzen können. Den mit der GmbH bereits im Jahr 2016 abgeschlossenen Mietvertrag sahen die Kläger als fremdüblich an, also so, wie es auch unter fremden Dritten vereinbart worden wäre. Denn aus Sicht der Kläger war bei Vertragsschluss eben nicht absehbar, dass die GmbH in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten würde. Erst die Corona-Pandemie und das mangelnde Besucherinteresse hätten später zu Problemen geführt. Von Anfang an sei das aber nicht vorhersehbar gewesen. Und zur Gewinnerzielungsabsicht haben die Kläger schließlich noch ausgeführt, dass die Miete von knapp 11 Euro pro Quadratmeter ungefähr 75% der Vergleichsmiete des Ladenlokals im Erdgeschoss entspreche und der Verlust, der tatsächlich erwirtschaftet worden sei, geringer sei als die gezogene Abschreibung, sodass bei einer Veräußerung des Objekts mit einem Veräußerungsgewinn zu rechnen sei, der die aufgelaufenen Verluste mehr als ausgleichen würde.
Aus der Sicht der Kläger sollte sich das Ganze damit langfristig sehr wohl rechnen. Dennoch blieb im Streitfall natürlich der Zweifel, wie realistisch schwarze Zahlen denn tatsächlich waren, wenn die GmbH sonst kaum Einnahmen hatte und ja, das Besucherinteresse vielleicht auch nicht ganz so überraschend kam, das mangelnde. Ja, lass uns doch jetzt mal schauen, wie unser erster Senat in der Sache entschieden hat.
Ja, gerne. Unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem ersten Senat, die haben der Klage stattgegeben und damit für den Streitfall bestätigt, dass die streitbefangenen Zahlungen als Spenden im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes absetzbar sind und zwar auch und insbesondere insoweit, als sie zur Bezahlung der Miete verwendet wurden. Und dabei, das kann man sagen, hat der erste Senat sehr differenziert argumentiert und das können wir uns in der Folge ja vielleicht mal im Detail anschauen. Vielleicht fangen wir mal mit der Freiwilligkeit an. Da hat der erste Senat entscheidend darauf abgestellt, dass der Kläger die Verpflichtung aus der Patronatserklärung freiwillig eingegangen ist, ist also der klägerischen Auffassung gefolgt. Denn der Kläger hat sowohl Einfluss darauf gehabt, ob er überhaupt eine Verpflichtung eingeht, und er hat auch Einfluss darauf gehabt, welchen Inhalt diese Verpflichtung hat. Und da hat der erste Senat gesagt, dass die Verpflichtung dazu dienen sollte, die GmbH finanziell auszustatten. Das betrifft eben nicht die Freiwilligkeit, sondern das systematisch oder dogmatisch davon zu trennende Merkmal der Gegenleistung. Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit, das sind also zwei verschiedene Paar Schuhe.
Genau, und bei der Herleitung der Unentgeltlichkeit der Zuwendung, das war ja hier das Kernproblem im Streitfall, hat sich der erste Senat an der BfH-Rechtsprechung zu Stiftungsdarlehen orientiert. Der BfH hatte in einem früheren Verfahren entschieden, wenn jemand einer Stiftung Geld spendet und die Stiftung ihm danach ein Darlehen zu fremdüblichen Konditionen gewährt, dann ist das unschädlich. Vorausgesetzt, der Vertrag hält einem Fremdvergleich stand und wird tatsächlich auch durchgeführt. Der BfH hat in seinem jüngeren Urteil vom 26. April 2023, das unter dem Aktenzeichen römisch 10 R4 aus 22 veröffentlicht wurde, ausdrücklich gesagt, dass diese Grundsätze auch für Anstellungs- oder Mietverträge gelten sollen. Und genau diese Grundsätze hat dann unser erster Senat jetzt auf den vorliegenden Fall übertragen. Also, Spende an Stiftung, Stiftung gibt Darlehen zurück, okay, nach BfH-Rechtsprechung. Spende an GmbH, GmbH zahlt Miete zurück, auch okay. Wenn das alles zu fremdüblichen Konditionen erfolgt. Und der Senat hat das aus mehreren Gründen bejaht. Erstens wurde der Mietvertrag zivilrechtlich wirksam abgeschlossen, denn der Kläger war ja vom Selbstkontrahierungsverbot des § 181 BGB befreit. Zweitens waren die Hauptpflichten klar vereinbart und drittens war die Miethöhe auch nicht zu beanstanden. Aus Sicht des Senats lag sie zwar am unteren Rand des Mietspiegels für Ladenflächen und Gastronomie, aber Museumsräume seien da eben auch nur bedingt vergleichbar und würden typischerweise niedrigere Mieten erzielen, weil Museen einfach nicht so viel Umsatz pro Quadratmeter machen wie ein normaler Laden oder ein Restaurant. Und im Falle einer gemeinnützigen Organisation muss der Geschäftsführer im Interesse der Organisation handeln, nicht in seinem eigenen Interesse. Es war also nicht zu beanstanden, dass der Kläger zugunsten der GmbH eine recht niedrige Miete vereinbart hatte.
Ja, exakt. Und das ist letztlich ein ganz entscheidender Punkt. Der erste Senat hat betont, dass ein ordentlicher Geschäftsleiter einer gemeinnützigen GmbH die Satzungszwecke selbstlos verfolgen muss. Und dem würde gerade eine zu hohe Miete, die die GmbH zahlen müsste, an ihn selbst entgegenstehen. Und zum Argument des Finanzamts, der Kläger habe gewusst, dass die GmbH ohne seine Spenden nicht zahlen könne, hat der Senat auch Stellung genommen und hat gesagt, naja, es ist gerade typisch für gemeinnützige Körperschaften, dass sie auf Spenden angewiesen sind. Auch ein fremder Dritter hätte einen Mietvertrag zu diesen Konditionen abgeschlossen, wenn er die GmbH unterstützen wollte. Gemeinnützige Organisationen, die leben von Spenden, das ist gewissermaßen ihr Geschäftsmodell. Und darauf hat der Senat entscheidend abgestellt. Letztlich hat der Senat den Mietvertrag dann auch als tatsächlich durchgeführt angesehen, denn die Räume wurden ja überlassen, die Miete wurde pünktlich per Dauerauftrag gezahlt. Da hatte das Finanzamt zwar argumentiert, dass die Miete nicht endgültig in das Vermögen des Vermieters übergegangen sei, da er sie zuvor gespendet habe, aber hier hat der Senat entscheidend darauf abgestellt, dass die Zahlungen eben auf verschiedenen Rechtsgrundlagen beruhten und vor diesem Hintergrund auch getrennt zu betrachten seien. Die GmbH, die erfüllte mit der Mietzahlung ihre Verpflichtung aus dem Mietvertrag und der Kläger erfüllte mit seiner Spende seine Verpflichtung aus der Patronatserklärung. Zwei getrennte Vorgänge, zwei Paar Schuhe, jedenfalls in steuerrechtlicher Hinsicht, auch wenn es wirtschaftlich, das lässt sich nicht in Abrede stellen, zu einer Art Kreislauf führt.
Für den Streitfall war aus Sicht des Senats zudem von Bedeutung, dass die Spende des Klägers nicht zwangsläufig für die Mietzahlungen hätte verwendet werden müssen. Sie war ja gerade nicht mit einer Auflage versehen, was die Verwendung betrifft. Die GmbH hätte das Geld theoretisch auch für andere gemeinnützige Zwecke verwenden können, auch wenn praktisch klar war, wofür es verwendet wird. Aber formal war eben keine Verwendungsauflage da und das war für den Senat entscheidend. Das Gericht hat dann auch noch geprüft, ob es sich um eine verdeckte Einlage handelt. Eine verdeckte Einlage liegt vor, wenn ein Gesellschafter seiner Gesellschaft aus gesellschaftsrechtlichen Gründen einen Vermögensvorteil zuwendet. Das würde den Spendenabzug ausschließen. Das Gericht hat das aber verneint. Die Zahlungen erfolgten zur Förderung der gemeinnützigen Zwecke. Das waren ja hier Kunst und Kultur. Und es gab auch keine Verwendungsbestimmung. Die finanzielle Stärkung der GmbH war nur ein günstiger Nebeneffekt. Der Senat hat betont, aufgrund der Gemeinnützigkeit war eine Rückgabe oder Ausschüttung an den Gesellschafter ohnehin nicht möglich. Die Zahlungen führten auch nicht zu einer Werterhöhung der Anteile. Bei einer gemeinnützigen Gesellschaft kann man als Gesellschafter eben nicht einfach Gewinne rausnehmen oder beim Verkauf einen höheren Preis erzielen. Das Vermögen ist dauerhaft dem gemeinnützigen Zweck gewidmet.
Genau. Und schließlich musste der Senat noch zu einem Punkt Stellung nehmen, den das beklagte Finanzamt auch erst in der mündlichen Verhandlung aufgegriffen hatte. Da hatte es ja Bedenken im Hinblick auf das Vorliegen einer Gewinnerzielungsabsicht beim Kläger im Hinblick auf dessen Vermietungstätigkeit geäußert. Dem ist der Senat aber entgegengetreten und hat entscheidend darauf abgestellt, dass für die Beurteilung der Gewinnerzielungsabsicht die gesamte gewerbliche Tätigkeit betrachtet werden muss, also im Streitfall nicht nur die Vermietung an das Museum im ersten und zweiten Obergeschoss des Gebäudes, sondern eben auch die Vermietung des Ladenlokals im Erdgeschoss, beides zusammen. Zudem war es so, dass der Kläger sich in den Streitjahren noch in der Anlaufphase befand. Davon lässt sich bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ungefähr während der ersten 8 Jahre sprechen. Und da hat der Senat eben betont, Die Insolvenz der Mieterin im Erdgeschoss und die Corona-Pandemie, die waren als besondere Ereignisse nicht im Vorhinein vorhersehbar. Es stand aus Sicht des Senats jedenfalls nicht eindeutig fest, dass das Vermietungsunternehmen von vornherein nicht in der Lage war, nachhaltig Gewinne zu erzielen. Zwar waren in der Anfangszeit hohe steuerliche Verluste aus der Vermietung angelaufen, die resultierten, wenn man sich das aber mal genau anschaute, im Wesentlichen aus der Abschreibung des Gebäudes und waren deshalb letztlich Papierverluste. Das Gebäude hatte ja noch und hat auch noch einen Wert. Bei einer Veräußerung nach 30 Jahren, also nach Ablauf des üblichen Prognosezeitraumes bei Vermietung und Verpachtung, konnte deshalb durchaus mit einem Gesamtgewinn gerechnet werden.
Ja, Christian, fassen wir jetzt nochmal zusammen. Das war ja alles relativ umfangreich, was wir dargestellt haben. Was bedeutet das Urteil denn jetzt für die Praxis? Kann jetzt jeder seine eigene gemeinnützige GmbH gründen und dann damit Steuern sparen?
Ja, so einfach ist es natürlich nicht. Aber die Botschaft aus dieser Entscheidung könnte sein, Spenden an die eigene gemeinnützige Gesellschaft können absetzbar sein, auch wenn vertragliche Beziehungen zwischen dem Zuwendenden einerseits und der Gesellschaft andererseits bestehen. Es müssen aber wichtige Voraussetzungen erfüllt sein. Es braucht jedenfalls fremdübliche Verträge zwischen den beiden Rechtsträgern, die tatsächlich durchgeführt werden müssen. Und naja, die Gesellschaft muss tatsächlich einen gemeinnützigen Zweck verfolgen.
Und ganz wichtig, keine Verwendungsauflagen für die Spenden. Der Zuwendende darf also nicht sagen, hier ist eine Zuwendung, davon bedienst du jetzt bitte die vertraglichen Verpflichtungen mir gegenüber. Die Frage ist jetzt am Ende, wo liegen denn hier die größten Fallstricke? Je enger die Verzahnung zwischen Spende und Rückfluss, desto kritischer wird das Finanzamt sicherlich hinschauen, oder?
Ja, genau so ist das. Also besonders bei Alleingesellschaftern, wie im Streitfall, da ist die Prüfung streng. Deshalb ist sicherlich Vorsicht geboten bei überhöhten oder deutlich zu günstigen Mieten, also bei signifikanten Abweichungen von fremdüblichen Konditionen, bei Verwendungsauflagen, das hast du ja gerade schon angesprochen, und in Fällen, in denen die gemeinnützige Gesellschaft tatsächlich keine wirtschaftliche Substanz hat. Denn letztlich muss natürlich, damit das Ziel der steuerlichen Privilegierung der Gemeinnützigkeit auch erreicht wird, tatsächlich hinter dem Ganzen ein gemeinnütziges Engagement stehen.
Ist das Urteil, was wir jetzt ja sehr ausführlich behandelt haben, denn schon rechtskräftig? Können sich die Steuerpflichtigen darauf verlassen? Und welche Fragen bleiben vielleicht noch offen?
Ja, letztlich hat der Senat hier die Umstände des Einzelfalls, die ja doch die eine oder andere Besonderheit aufwiesen, unter Zugrundelegung der bestehenden höchstrichterlichen Rechtsprechung gewürdigt und hat deshalb die Revision zum BFH nicht zugelassen. Ob es zu einer Nichtzulassungsbeschwerde durch die Finanzverwaltung kommt oder gekommen ist, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
Zum Abschluss stellt sich dann natürlich noch die Frage, was ist denn Mandanten zu raten, die vielleicht eine ähnliche Gestaltung planen?
Ja, wie immer, große Sorgfalt. Besonderer Wert sollte auf den Abschluss fremdüblicher Verträge gelegt werden. Keine Verwendungsauflagen, das sagen wir jetzt, glaube ich, zum dritten Mal, es ist aber auch wirklich wichtig, tatsächliche Durchführung und darauf weisen wir in nahezu jeder Folge hin, weil wir es eben in unserem finanzgerichtlichen Verfahren sehr häufig mit Beweisschwierigkeiten der Klägerseite zu tun haben, saubere Dokumentierung sämtlicher Vorgänge. Und letztlich ist darauf zu achten, dass die gemeinnützige Gesellschaft tatsächlich eine echte Tätigkeit entfaltet.
Ja, für diejenigen, die das Urteil jetzt immer noch so spannend finden, dass sie den Volltext noch einmal lesen wollen. Das Urteil datiert auf den 2.9.2025 und ist unter dem Aktenzeichen 1K102/23E ergangen und seit dem 1.11.2025 über unsere Website abrufbar. Wir verlinken es Ihnen natürlich wie immer in den Shownotes. Wenn Sie noch nicht unseren Newsletter abonniert haben, können wir Ihnen das natürlich auch nur raten. Im heutigen Newsletter, der erscheinen wird, ist die Entscheidung auch noch mal ausführlich dargestellt.
Ja, Vera, vielen Dank, dass wir die Entscheidung haben besprechen können. Ich koche mir jetzt erstmal einen Eimer Kamillentee und wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute. Haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse und wir hören uns dann in der letzten Folge für das Jahr 2025 Mitte Dezember wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
Auch von mir auf Wiederhören.